Ihr Lieben, es ist mir eine außerordentlich große Freude, endlich mal wieder bei euch zu sein, nach langer Zeit. Ich habe einen Traum. Als Einleitung für meine Predigt möchte ich euch ein Lied vorspielen. Wir werden nicht die ganzen 4 Minuten anhören, sondern vielleicht so 2 Minuten. Und dann wisst ihr vielleicht sogar schon, worum es gehen wird. Wer von euch hat die Originalstimme erkannt? Martin Luther King, genau. Und jetzt wisst ihr wahrscheinlich auch schon, was für ein Gedenktag übermorgen am 28. August sein wird. Weiß es jemand? 28. August 1963, der Marsch auf Washington vor 60 Jahren mit der berühmten Rede von Martin Luther King. Und er hat dort unter anderem den Text aus dem Buch Amos zitiert. Wenn ihr ihn mitlesen möchtet, Amos 5, der Vers 24. Amos 5, Vers 24. Amos 5, 24. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Und ich habe mir bei diesem Thema ziemlich viele Gedanken gemacht, ob ein Menschenrechtsthema eigentlich passend ist als Predigtthema, ob das nicht zu politisch ist. Und dieser Text, der hat mich eigentlich bestätigt. Denn das Spannende ist, in welchem Zusammenhang dieser Text hier gesetzt wird. Wenn wir die paar Verse vorher lesen, ab Vers 21, ich bin euren Feiertagen Gram und verachte sie und mag eure Versammlungen nicht riechen. Ziemlich drastisch. Da meint er den Opfergeruch. Und wenn ihr mir auch Brandopfer und Speisopfer opfert, so habe ich keinen Gefallen dran und mag euch eure fetten Dankopfer nicht ansehen. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Hafenspiel nicht hören. Ziemlich krass, ne? Da bemühen sich die Leute, einen Gottesdienst schön zu machen, mit schöner Musik, mit tollen Brandopfern, wie das damals noch war im Alten Testament. Und der Herr sagt dann durch seinen Propheten solche Sachen. Und dann geht's weiter, es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Und wenn wir jetzt mal die Aussage kurz zusammenfassen, so möchte der Herr seinem Volk sagen, wenn ihr keine Gerechtigkeit habt und kein Recht und keine Freiheit, dann könnt ihr auch eure Gottesdienste vergessen. Und das hat mich jetzt wieder getröstet und hat mich eigentlich bestätigt in dem Gedanken, dass Menschenrechtsthemen nicht in erster Linie politische Themen sind. Sie werden eigentlich erst politisch, wenn die Menschenrechte nicht beachtet werden, sondern Menschenrechtsthemen sind Themen für Christen. Martin Luther King schreibt so schön in seinem Buch, das ich nachher auch noch mal kurz vorstellen möchte, die Menschenrechtsfrage ist keine politische Frage, sondern eine Frage der Ethik und Moral. Und deshalb sind wir als Christen, deshalb ist wir uns als Christen dieses Thema wirklich ganz nahe. Fand ich sehr spannend. Das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Was ist passiert am 28. August 1963? Es war ein Riesenevent mit 250.000 Menschen, die friedlich, gewaltlos demonstriert haben und nach Washington gepilgert sind, aus allen möglichen Ecken der USA. Und es war ein besonderes Datum, ein historisches Datum, denn es war der 100. Geburtstag der sogenannten Emancipation Proclamation von Abraham Lincoln, 1865, Ende des amerikanischen Bürgerkrieges. Und eigentlich hätte es jetzt Freiheit, Gerechtigkeit für alle geben sollen. Aber in diesen 100 Jahren hatte sich die Situation der schwarzen Bevölkerung so gut wie gar nicht verbessert. Im Gegenteil, die sogenannten Südstaaten, die haben immer noch einen draufgesetzt und extra Gesetze gemacht, machen sie ja heute auch noch, mit ihrer sogenannten Segregation, der Rassentrennung. Und es war wirklich der komplette Zynismus zu sagen, Equality but Segregation. Gleichheit, Gleichberechtigung, aber halt getrennt. Die Realität war, dass die Trennung bedeutet hatte, dass alle farbigen Mitbürger quasi rechtlos waren. Und es hat sich im täglichen Leben so geäußert, dass die Busse, dass es in den Bussen Rassentrennung gegeben hat, in den Schulen, in den öffentlichen Gebäuden, in den Restaurants, auf den Parks. In den Parks gab es dann Schilder, nur für Weiße. Und das erinnert uns eigentlich fatal an diese Schilder für Juden verboten. Zumindest ist mir das dann gleich. Also die Situation war nach 100 Jahren Bürgerkriegsende immer noch dramatisch. Und deshalb hat Martin Luther King, der damals einer der Hauptfiguren der Bürgerrechtsbewegung war, dies in seiner historischen Rede noch einmal aufgegriffen. Dieses Thema und Freiheit und Gerechtigkeit und Menschenwürde für alle gefordert. Warum beschäftigen wir uns heute überhaupt mit Martin Luther King? Er war Friedensnobelpreisträger, Sprecher und Architekt der Bürgerrechtsbewegung und eine der einflussreichsten Gestalten des 20. Jahrhunderts, mehr als 200 Doktortitel, Ehrendoktortitel in seinem kurzen Leben. Er wurde 1968 im Alter von 39 Jahren in Memphis ermordet. Könnte man sagen, boah, ja, toll, spannende Figur der Zeitgeschichte, aber warum für uns als Christen interessant? Und das Spannende war, Martin Luther King war in allererster Linie ein Pastor, ein Prediger des Evangeliums. Sogar Baptistenpastor in der dritten Generation. Also eine ganze Dynastie von Pastoren in der Baptistengemeinde. Er war ganz fest davon überzeugt in seinem kirchlichen Dienst, dass Christen nicht untätig bleiben dürfen, wenn es um Menschenrechte geht. Wenn es darum geht, dass ihre Mitmenschen, Mitschwestern, Mitbrüder benachteiligt werden, dass ihnen die Luft zum Atmen genommen wird, dass sie nicht die gleichen Rechte haben. Er setzte sich ein für die Rechte der Menschenwürde und der Freiheit. Und er begründete dies, und da sind wir wieder voll dabei, mit der Bergpredigt, der christlichen Botschaft der Liebe. Und er hatte hier in der Praxis eine unglaublich interessante Kombination für sich entdeckt, nachdem er alle möglichen, also er hat alle wesentlichen Philosophen seiner Zeit studiert gehabt, mehrere Theologiestudien absolviert und ist am Ende bei Gandhi gelandet und hat sich gesagt, ja, das passt eigentlich. Die Bergpredigt Jesu als Theorie sozusagen, als Idee, als Grundlage, als Prinzip, alle Menschen sind gleich und von Gott geliebt. Und um etwas zu erreichen in dieser Welt, die gewaltlose Methode von Gandhi. Und er hat sehr lange über diese Themen nachgedacht und sich es nicht leicht gemacht, sich tatsächlich dann auch öffentlich zu engagieren. Ein Bekenntnis von ihm aus diesem spannenden Buch, was ich mir damals, als die Generalkonferenz in Atlanta war, das müsste 2010 war es, genau, in Atlanta, und da haben wir das Martin Luther King Memorial Center besucht und dort habe ich mir dieses spannende Buch Stride Toward Freedom mitgebracht, ein Teil einer Autobiografie. Und in diesem Buch beschreibt er eine Gebetserfahrung, wo er sagt, das war auch so dieser Moment, wo er darüber nachgedacht hat, ist es denn meine Aufgabe als Pastor, sollte ich mich nicht lieber ausschließlich auf meine Kirchengemeinde und auf die Verkündigung konzentrieren? Ist es wirklich meine Aufgabe, mich für dieses Thema einzusetzen? Und da schreibt er nach einem Gebet: Ich spürte die Gegenwart des Allmächtigen wie niemals zuvor. Es schien, als könnte ich eine innere Stimme hören, die zu mir sprach: Steh auf für Gerechtigkeit, tritt ein für Wahrheit. Und Gott wird für immer an deiner Seite stehen. Und das ist jetzt für uns in der deutschen Zeitgeschichte unglaublich bemerkenswert und interessant, dass die Prinzipien, die er festgelegt hat für den gewaltlosen Widerstand, einige Jahrzehnte später, das heißt so viel war 30 Jahre später, 1989, von Pfarrer Christian Führer und den Geistlichen, die sich in der Bewegung in Ostdeutschland engagiert haben, aufgenommen wurde. So schreibt also der Anlass für Martin Luther King, an die Öffentlichkeit zu gehen, war dieses Ereignis in Montgomery 1955, der sogenannte Montgomery-Bus-Boykott. Eine ältere Dame, Rosa Parks, wurde im Dezember 1955 verhaftet, aus dem einfachen Grund, weil sie im Bus an dem falschen Platz gesessen ist. Dafür konnte man damals verhaftet werden. Und sie wurde mehrfach aufgefordert, ihren Platz freizumachen, weil das ein Platz nur für Weiße wäre. Und sie war an dem Tag so fertig und es hat ihr so gereicht und ich denke auch psychologisch so gereicht, diese ständige Herabwürdigung, dass sie gesagt hat, nee, ich bleib sitzen. Ich stehe nicht auf. Ich kann jetzt nicht mehr. Ich habe einen schweren Arbeitstag hinter mir. Es geht nicht mehr. Und die Verhaftung von Rosa Parks führte dann dazu, das war dieser berühmte Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte, führte dann zu dieser Boykottbewegung. Und Martin Luther King war damals Pastor der Baptistengemeinde am Ort. Und Rosa Parks war eines seiner Schäfchen. Und er hat sich dann erstmal mit allen Geistlichen der verschiedenen Konfessionen, die hat er erstmal um ein Treffen gebeten, hat gesagt, was machen wir jetzt? Jetzt reicht's uns eigentlich wirklich. Und dann haben sie diesen fantastisch funktionierenden Busboykott ins Leben gerufen und haben gesagt, gut, dann fahren wir erstmal nicht mehr mit den Bussen, so lang, bis das Problem erledigt ist. War eine lange Geschichte und das war so die Initialzündung und er hat sich überlegt, zusammen mit seinen anderen Pastorenkollegen aus verschiedenen Kirchen, wie machen wir es? Wir sind Christen, wir wollen gewaltlos Widerstand leisten, aber wir wollen uns das jetzt auch nicht mehr gefallen lassen. Und so hat er wöchentliche Andachten ins Leben gerufen, nach einem ganz einfachen Muster, wie man das halt so macht. Gemeinsame Lieder, miteinander beten, ein Schriftwort hören, eine kleine Predigt, Kollekte und Berichte der einzelnen Aktionsgruppen. Und das haben sie gemacht, jede Woche am Montagabend. War natürlich dann zusehends immer voller, da mussten die Leute dann auch schon draußen stehen. Und wisst ihr, was jetzt das Spannende ist? Ihr kennt ja unsere Zeitgeschichte und was 1989 passiert ist. Genau dieselbe Methode hat Pfarrer Führer in Leipzig in der Nikolaikirche bei seinen Montagsandachten angewendet. Ich weiß nicht, ob er Martin Luther King gelesen hat. Ich habe ihn nicht gefragt. Ich hatte das große Vorrecht, eine Fernsehsendung mit ihm mal machen zu dürfen für Haupt-TV. Das wäre nochmal eine interessante Frage gewesen. Genau nach demselben Muster. Das schreibt er in seinem Buch, wir sind dabei gewesen, vielleicht hat es der eine oder andere zu Hause, Pfarrer Christian Führer. Lied, Gebet, Schriftlesung, Verkündigung, Berichte. Und es war ihnen ganz, ganz wichtig, dass es eine geistliche Andacht war. Und sogar der Tag der Friedensandachten war übrigens der gleiche, es war der Montag, wir wissen ja, Leipziger Montagsdemonstrationen. Also unglaublich spannend und interessant. Und Martin Luther King hat in seinem Buch und auch in seinen Publikationen 5 Prinzipien des gewaltlosen Widerstands formuliert. Er hat seine Leute wirklich geschult. Er hat ihnen immer wieder eingeprägt. Wir sind Christen, wir lieben unsere Mitbrüder und Mitschwestern, wir lieben unsere Nächsten, wir hassen sie nicht, wir wollen uns nicht auf diese Spirale des Hasses und der Gewalt einlassen und hat ihnen das immer wieder, wenn ihr rausgeht, wenn ihr demonstriert, wenn ihr Busboykott macht, friedlich, gewaltlos, betet vorher, behandelt eure Mitmenschen, auch die Polizisten, die euch dann verhaften wollen, behandelt sie respektvoll, freundlich. Und diese 5 Punkte, denke ich, die könnten uns auch, selbst wenn wir nicht demonstrieren, und zum Glück müssen wir noch nicht für unsere Grundrechte demonstrieren, das kann sehr, sehr schnell wieder kommen, ist auch interessant so im täglichen Leben, wenn man sich über was ärgert, wenn man von Menschen gekränkt wird, diese 5 Prinzipien des gewaltlosen Widerstands. Erstens, gewaltloser Widerstand heißt nicht nichts tun oder das Böse einfach erdulden, sondern widerstehen, aber ohne Gewalt. Zweitens, es geht nicht darum, den Gegner zu demütigen, zu siegen, sondern darum, seine Freundschaft zu gewinnen. Ziel ist Versöhnung. Drittens, der Widerstand richtet sich gegen das Unrecht an sich, nicht gegen die Menschen, die das Unrecht verüben. Viertens, gewaltloser Widerstand ist bereit zu leiden, wenn es nötig ist, und viele sind damals auch ins Gefängnis gegangen. Martin Luther King war 30 Mal inhaftiert. Bereit zu leiden, aber ohne zurückzuschlagen. Fünftens, wer gewaltlosen Widerstand übt, hasst den Gegner nicht. Im Zentrum der Gewaltlosigkeit steht das Prinzip der Liebe. Jemand muss anfangen, den Kreislauf des Hasses zu durchbrechen. Und vielleicht erinnert ihr euch noch vor einigen Jahrzehnten Franz Alt in der Sendung Report, das war so sein Markensatz, einer muss anfangen aufzuhören mit dem ganzen Kreislauf, mit der Gewalt, mit der Aggression. Sehr, sehr, sehr spannend. Und ich habe mich gefragt, auch nicht nur innerlich, sondern ich habe an die Vereinigung für Religionsfreiheit geschrieben, wo waren denn die Adventisten zu der Zeit? Gibt es denn adventistische Leute, Pastoren, die an diesem Human Rights Movement teilgenommen haben? Und tatsächlich, ich habe Antwort bekommen aus Amerika, und zwar 2013 war das, da habe ich was gemacht zu 50 Jahre Jubiläum, von Clarence Hodges. Weiß nicht, ob jemand der Name schon mal untergekommen ist. Ist eine ziemlich große Nummer. Ich mag nur ganz kurz erwähnen. Who is who in Amerika? Who is who in Social Service? Und who is who in American Politics? Also der ist wirklich eine große Nummer, der Mann. 2 Schulen sind nach ihm benannt. In Chicago eine und in Ghana eine. Und er hat im Weißen Haus gesprochen und im Kongress. Also, das ist jetzt ein, Adventisten, Pastor, der sich engagiert hat, und er schreibt: Greetings, gentlemen. There were several Adventist pastors involved in the civil rights movement during the 60s. Es gab einige adventistische Pastoren, die hier mit dabei waren. Und da nennt er jetzt einige Namen. Wichtig zu wissen ist, diese Abkürzung NAACP steht für, das war die große Organisation, für die auch Martin Luther King gearbeitet hat. Das ist die National Association for the Advancement of Colored People, also ein Nationalkongress zur Unterstützung und Förderung Farbiger. Da nennt er jetzt hier einmal Pastor Earl Moore, der South Central Conference, der war aktiv im NAACP und hat den Poor People's March im Jahr 1968 auch, hat an dem teilgenommen. Dazu muss man wissen, 1968, nach der Ermordung von Martin Luther King, gab es nochmal so einen ganz, ganz großen Protestmarsch, und der nannte sich Poor People's March. Also einmal Pastor Al Moore, Pastor Baron Benfield war sogar Präsident des NAACP in Miami, Pastor Charles Joseph war aktiv im NAACP in Mississippi. Pastor Sherman Cox war aktiv als Führungspersönlichkeit im NAACP in Huntsville. Und last not least, Pastor Clarence Hodges, das schreibt er über sich selber. Er war Präsident des Congress of Racial Equality, auch eine Vereinigung, die Gleichberechtigung von Schwarzen und Weißen auf ihre Fahnen geschrieben hatte. Er war Vizepräsident des NAACP und hat auch an dem Poor People's March in Washington 1968 teilgenommen. Und dann schreibt er noch, I may get some more names and information. Ich könnte auch noch ein paar mehr Informationen und Namen euch mitteilen. Aber ich denke, das ist schon eine ganz beeindruckende Liste. Und dann habe ich mir gesagt, Mensch, super, meine Kirche war da auch dabei. Bleiben wir mal bei unserer Kirche, denn das ist ja doch das Spannendste, was macht die eigene Kirche. Spannenderweise wurde die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten mitten im amerikanischen Bürgerkrieg gegründet, 1863. Das waren ganz schön komplizierte und komplexe und herausfordernde Zeiten. Ellen White, eine der Gründungsfiguren und wichtige Autorin für Adventisten, hat von vornherein sich ganz intensiv gegen die Sklaverei gewandt, hat zu zivilem Ungehorsam aufgerufen. Ich habe hier mehrere Zitate aus Zeugnisse Band 1. Zum Beispiel Seite 264, Slavery and the Wall, die Sklaverei und der Krieg. Ich nehme jetzt mal nur eins. Da schreibt sie auf der Roosevelt-Konferenz am 3. August 1861, war also kurz vor Gründung der Kirche, vor offizieller Gründung, bekam ich eine Vision und mir wurde die Sünde der Sklaverei gezeigt, die so lange schon ein Fluch für diese Nation ist. Das Gesetz bezüglich der flüchtigen Sklaven, die sollte man sofort ausliefern, ins nächste Gefängnis, nimmt dem Menschen jedes edle und großherzige Empfinden, das er in seinem Herzen für den unterdrückten und leidenden Sklaven fühlen sollte. Es richtet sich direkt gegen die Lehre Christi. Im Jahr 1886, also kurz nach der Gemeindegründung, gab es schon die erste Zeitschrift für Gewissensfreiheit und Menschenrechte. Die beiden berühmten Figuren, also wer 1888 da so ein bisschen historisch verfolgt hat, die beiden berühmten jungen Leute waren sie damals, Alonzo Jones und Joseph Wegener. Die haben diese Zeitschrift The American Sentinel herausgegeben und haben sich sehr früh schon um diese Menschenrechtsthemen gekümmert. Es war damals eine ähnliche Situation wie heute. ein ganz extremer Rechtsruck in den Vereinigten Staaten, immer wieder so diese Betonung, Gottes eigenes Land und wir müssen unsere von Gott bestimmte Bestimmung erfüllen. Also ganz ähnliche Entwicklungen wie heute. Und ich bin auch ein bisschen stolz drauf, dass die frühen Adventisten das gleich erkannt haben und da gleich eine Zeitschrift herausgegeben haben. Eine wichtige Figur neben Ellen White, Zeitgenosse, war Joseph Bates. Der hat die sogenannte Fairhaven Anti-Slavery Society gegründet, also eine Gesellschaft, die sich für entlaufene Sklaven einsetzt und hat mit ein paar Leuten zusammen, und das könnte man eigentlich ganz toll verfilmen, die sogenannte Underground Line gegründet. Und das war eine Fluchtlinie, die fantastisch durchorganisiert war von gläubigen Leuten, die entflohene Sklaven aus den jeweiligen Bundesländern außer Landes gebracht haben. Also schon sehr früh im Pionierzeitalter der Adventgemeinde gab es diesen Einsatz für Menschenrechte. 1893 haben Adventisten die allererste NGO weltweit für Menschenrechte und Gewissensfreiheit gegründet. Die IRLA, die gibt es heute noch, ist immer noch sehr aktiv, die International Religious Liberty Association. Und wenn wir das so ein bisschen, wenn wir da so ein bisschen zurückblicken, fällt uns auf, die adventistischen Pioniere, die waren ganz vorne in Menschenrechtsfragen. Die waren richtig engagiert. Und scheinbar scheint es so zu sein, ich denke, das ist in allen Kirchen so, wenn dann so die erste Begeisterung und das Engagement so ein bisschen sich legt, dann kommt es auch immer wieder vor, dass die Kirchen immer angepasster werden. Wir haben das ja in der Zeitgeschichte erlebt, vor 90 Jahren, 1933 und die schrecklichen Folgejahre, dass die Kirchen und auch unsere Kirche da gar nicht sehr aktiv waren, gegen dieses Unrecht einzutreten. Im neuesten Adventisten heute jetzt, ich habe gesehen, ihr habt schon September da liegen, das ist das Augustheft. Da gibt es im internationalen Teil Adventist World ein paar sehr selbstkritische Artikel zum Thema Kolonialismus und Mission. Und das ist eigentlich wirklich bedrückend und eine Schande, dass hier steht, also in diesem Heft hier, Adventisten heute. Der Autor ist, der stammt aus Burkina Faso und er schreibt, zwei Autoren, L.F. Duprez und Roy Dupré, stellten fest in einer historischen Arbeit, in einer kirchenhistorischen, dass die Kirche der Sieben, es geht um Südafrika, dass die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten der damaligen Regierung immer weit voraus war, wenn es um die Anwendung der Rassentrennung in der Kirche ging und weit hinterherhängte, wenn es um die Abschaffung rassendiskriminierender Maßnahmen ging. Übel, ne? Das ist wirklich übel. Als die Apartheid in Südafrika nach 1948 gesetzlich eingeführt wurde, hatten die Adventisten sie bereits 20 Jahre oder länger praktiziert. Also solche Zeugnisse gibt es auch. Ich weiß, dass in den Vereinigten Staaten es inzwischen in Aufarbeitung der Vergangenheit, denn auch dort hat man in den Südstaaten die Rassentrennung praktiziert und es gab Schulen und Universitäten für Schwarze und für Weiße. Da hat man sich inzwischen entschuldigt bei den eigenen Leuten und etliche Veranstaltungen auch zur Versöhnung veranstaltet. Also es gibt beides. Ich denke, das ist in allen Kirchen so. Es gibt Menschen, die sich einsetzen für ihre Mitmenschen, für Freiheit, für Recht, Gerechtigkeit und Menschenwürde. Und es gibt dann auch Kirchenorgane, die sagen, ja, die Bedingungen, ne, die zwingen uns dazu und wir können nicht anders und sonst haben unsere Leute vielleicht Nachteile. Also wir haben auch in unserer Kirche beides. Umso mehr freue ich mich, dass in unserem offiziellen, in unserer offiziellen kurzen Selbstdarstellung, die ist immer ganz praktisch, Adventisten auf einen Blick, gebe ich immer weiter, wenn mal jemand was über Adventisten wissen möchte. Da ist es expressis verbis formuliert und ich finde das sehr, sehr wichtig, dass man es da auch reingeschrieben hat, unter der Überschrift Freiheit und Menschenwürde. Alle Menschen sind von Gott frei und gleich erschaffen und besitzen eine unantastbare Menschenwürde. Als Geschöpf Gottes ist jeder Mensch einzigartig und wertvoll in jeder Phase seiner Existenz. Deshalb darf niemand aufgrund seines Alters oder Geschlechts, aufgrund seiner Hautfarbe, Abstammung, Nationalität, Religion, Überzeugung, Bildung oder sozialen Stellung und politischen Einstellung wegen benachteiligt und ausgegrenzt werden. Das ist zumindest auf dem Papier und ich hoffe sehr, dass wir das auch in der Praxis immer wieder ganz offensichtlich praktizieren. In den letzten 60 Jahren, seit dem 28. August 1963, hat sich die Menschenrechtssituation weltweit deutlich verbessert, immer wieder. In den meisten Staaten ist es so, dass es Gesetze gibt, dass es Gerichte gibt, die man anrufen kann, wenn man diskriminiert und benachteiligt wird. Und am 10. August ist der Monat der Jubiläen, haben wir auch noch ein sehr erfreuliches Jubiläum gefeiert hier in Deutschland. 10. August 1948, Treffen des Verfassungskonvents, übrigens auf der Herreninsel. Gibt es eine Dauerausstellung, sehr interessant, müsste mal hinfahren, ist nicht weit. Da hat sich die verfassungsgebende Versammlung getroffen, um das neue Grundgesetz nach dem Krieg auszuarbeiten. Und man hat gesagt, nach diesen schrecklichen Erfahrungen des Völkermords, des Holocaust, hat man gesagt, das möchten wir nie wieder. Und deshalb hat man diesen Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar, ganz vorne ins Grundgesetz geschrieben. Das heißt, dass wir tatsächlich in einem Land leben, in dem Gerechtigkeit, Freiheit und Menschenwürde gesetzlich garantiert sind. Trotzdem und jetzt wieder vermehrt stoßen wir wieder auf Rassismus, Antisemitismus, Diskriminierung, Fremdenhass und Menschenverachtung. Manchmal subtil, manchmal ganz offen. Und nur noch als kleines Einsprengsel, vor einigen Wochen war ich in einer fränkischen Gemeinde zur Predigt, habe mich hinterher mit einem sehr interessanten Menschen unterhalten, der eine ziemlich hohe Managerposition bei Siemens hat. Er ist farbig und er hat so ein bisschen erzählt aus seinem Berufsalltag, hat gesagt, ich habe schon 3-4 Mal gekündigt, weil mir dieser subtile Rassismus so auf die Nerven geht. Und jetzt neulich wollte ich mit meinem Chef einen Kunden besuchen. Na, könnt ihr euch vorstellen, die haben natürlich Kunden, da geht es gleich um Millionenaufträge. Und da hat er zu mir gesagt, ja, vielleicht hältst du dich erst mal zurück und kommst später dazu. Der Kunde könnte ja an deiner Hautfarbe, muss man sich mal vorstellen, 2023. Also das gibt's immer noch, subtil oder offen. Und wieder, denke ich, müssen wir uns Sorgen machen, dass diese Themen Unrecht, Ausgrenzung und Menschenverachtung, wo wir gedacht haben, das liegt schon lange zurück und das haben wir alles überwunden, dass uns die wieder einholen. Und wenn es in Galater 5, Vers 1 heißt, zur Freiheit hat uns Christus befreit, so steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Sklaverei auflegen. So möchte ich euch ermutigen, das wirklich wörtlich zu nehmen. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht jeder von euch oder zumindest einige, die hier sitzen, in ihrem Leben subtil oder offen irgendeine Form von Diskriminierung, übrigens erleben das auch Frauen öfter mal, Menschenverachtung und Gewalt erlebt haben. Aufgrund deiner Hautfarbe, deines Geschlechts, deiner Religion, deiner Nationalität oder aus anderen Gründen. Ich möchte euch ermutigen, denkt dran, ihr seid Kinder Gottes. akzeptiert Unrecht nicht als Normalität. Akzeptiert Diskriminierung, Herabwürdigung, Herabsetzung, Rassismus nicht. Kämpft dagegen, mutig, mit Gottes Hilfe, wenn es sein muss, auch mit Hilfe der Gerichte, auf kreative, friedliche und immer gewaltlose Art und Weise. Und lasst uns auch an die Schwachen denken, die nicht für sich selbst kämpfen können und nicht für sich selbst eintreten können, und dort aufmerksam sein und auch für sie eintreten, überall, wo wir die Möglichkeit dazu haben. Ich möchte zum Abschluss noch eine kurze Sequenz aus der Rede von Martin Luther King lesen. Wir haben ja vorhin den Text auch nicht verstanden. Und wir beenden dann mit dem Lied We Shall Overcome. Und es hat natürlich einen besonderen Grund, dass ich dieses Lied ausgewählt habe. Denn zeithistorisch erfahrene Leute wissen, nach dieser Rede 1963 am 28. August hat Jean Baez in Washington dieses Lied gesungen. Sie ist übrigens immer noch ganz schön gut drauf. Sie war damals ein junges Mädchen, dieses Lied We Shall Overcome. Und deshalb wird es nachher dann unsere Predigt beenden. Ein paar Sätze aus der Rede von Martin Luther King. Ich habe einen Traum. Und da zitiert er Jesaja 40. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden. Und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. Das ist unsere Hoffnung. Und das ist die Überzeugung, mit der ich zurück in den Süden gehen werde. Mit dieser Überzeugung wird es uns gelingen, aus dem Berg der Verzweiflung einen Stein der Hoffnung zu machen. Mit dieser Überzeugung werden wir in der Lage sein, den Missklang des Streits in dieser Nation zu einer wunderbaren Symphonie der Brüderlichkeit werden zu lassen. Mit dieser Überzeugung werden wir gemeinsam arbeiten, gemeinsam beten, gemeinsam kämpfen, gemeinsam ins Gefängnis gehen, gemeinsam für die Freiheit aufstehen, weil wir wissen, dass wir eines Tages frei sein werden. Free at last, hat er gesagt. Und wenn das geschieht, wenn wir die Freiheitsglocken läuten lassen, in jedem Dorf, in jedem Staat und in jeder Stadt, dann werden wir diesen Tag beschleunigen, an dem alle Kinder Gottes, Schwarze und Weiße, Juden und Heiden, Protestanten und Katholiken, sich an den Händen fassen und gemeinsam dieses alte Spiritual singen, We shall overcome. Amen. Unser guter und barmherziger Gott, du liebst alle Menschen. Für dich sind sie wertvoll, auch jeder einzelne von uns. Aber lass uns daran denken, dass auch alle anderen Menschen wertvoll sind, nicht nur wir selbst. Herr, lass uns eintreten für Menschenwürde, für Freiheit, für Gerechtigkeit, auch als Kirche, wenn es nötig ist, auch in der Öffentlichkeit, dort, wo es wichtig ist. Herr, danke, dass deine Gemeinde vielfältig ist, mit vielen Kulturen, mit vielen Hautfarben, mit vielen Menschen aus allen Erdteilen. Und eines Tages wird es wahr werden, dass wir alle zusammen sein können und in Frieden leben in deinem Reich. Unser Herr Jesus, komme bald. Amen.